Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Wie viel neu macht der März? Finanzminister und Bundesrat wollen keine unversteuerten Gelder aus dem Ausland mehr. Was mit der Bundesratsstrategie ändert und was bleibt, fragen wir Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Außerdem in der Sendung: Lernet sparen, ohne zu klagen. Der Bundesrat erklärt seine Sparstrategie. Er fährt die Ausgaben zurück, zum Beispiel beim Verkehr. Ralf Krüger, der Schweizer Eishockeymacher, geht. Das Ende einer Ära. Und kleine Schweiz, immer größer. 7,8 Millionen Menschen wohnen inzwischen hier. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Ueli Zindl.
Schweizer Banken sollen in Zukunft kein Geld aus dem Ausland mehr annehmen, das nicht versteuert ist. Dieses Ziel hat der Bundesrat. Noch ist aber unklar, wie er es erreichen will. Wie Bundesrat Hans-Rudolf Merz sagte, geht es dem Bundesrat jetzt darum, Regeln auszuarbeiten für die Behandlung von unversteuerten Geldern aus dem Ausland.
Und er hat mein Departement beauftragt, mit wichtigen Ländern und allenfalls eben auch mit der EU die Vereinbarung einer Abgeltungssteuer und oder von Amnestielösungen und oder von anderen Varianten anzustreben. Und das bedeutet, dass wir in bilateralen Verhandlungen entsprechende Mandate vorbereiten und mit jedem dieser Länder auch in Verhandlungen treten.
Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Bei Steuerdelikten befürwortet der Bundesrat also eine weitgehende Kooperation. Den automatischen Informationsaustausch lehne man jedoch ab. Der Bundesrat hat seine Sparabsichten konkretisiert. Bis 2015 soll der Bund jährlich um 2,7 Milliarden Franken entlastet werden, dies mit Maßnahmen in allen Departementen. Vor allem beim Verkehr sind Einsparungen geplant. So werden viele regionale Bahnlinien in den nächsten 4 Jahren keine Subventionen mehr erhalten. Aber auch beim Verkehr auf der Straße sind Sparmaßnahmen vorgesehen, unter anderem ist ein höherer Benzinpreis geplant. Zum Sparen beitragen sollen aber auch die Landwirtschaft und die Armee. Im Büro des Preisüberwachers sind letztes Jahr 2/3 mehr Beschwerden eingegangen als 2008. Wie Stefan Meyerhans an einer Medienkonferenz in Bern erklärte, betraf dabei jede 10. der rund 2100 Beschwerden das Gesundheitssystem und insbesondere die Medikamentenpreise. Zweithäufigstes Beschwerdethema waren die Zollabfertigungskosten. Der Preisüberwacher zog eine positive Bilanz über sein erstes Jahr. Die Bevölkerung in der Schweiz nimmt weiter zu. Ende 2009 wohnten 7.783.000 Menschen in der Schweiz. Das sind gegenüber 2008 rund 80.000 mehr, wie die provisorische Berechnung des Bundesamtes für Statistik zeigt. Der Hauptgrund: es wanderten mehr Menschen ein als aus. Zudem gab es mehr Geburten als Todesfälle. In Kappelen im Berner Seeland hat der Brand in einem Zentrum für Asylbewerber 26 Verletzte gefordert. Dies teilen die zuständigen Behörden mit. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Zahlreiche Flüchtlinge sprangen aus den Fenstern des 4-stöckigen Gebäudes, um sich vor den Flammen zu retten, und zogen sich dabei Brüche zu. Über die Ursache des Brandes ist bis jetzt nichts bekannt. Hinweise auf einen Anschlag legen derzeit keine vor. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG Ide Suisse baut bis 2014 100 Stellen ab. Der Verwaltungsrat hat dem Abbau zugestimmt. Mit Umstrukturierungen in verschiedenen Abteilungen sollen jährlich zwischen 17 und 33 Millionen Franken eingespart werden. Betroffen sind unter anderem die Abteilungen Immobilien, Personal und Ausbildung sowie Marketing und Buchhaltung. 2 Wochen nach seinem Wahlsieg ist Viktor Janukowitsch als neuer Präsident der Ukraine vereidigt worden. Er übernimmt das Amt vom bisherigen Präsidenten Viktor Juschtschenko. Janukowitsch sagte nach der Vereidigung, die Ukraine werde künftig als blockfreier Staat im europäischen Sicherheitsgefüge existieren. Eine neue Regierung müsse rasch für wirtschaftliches Wachstum und eine bessere soziale Lage sorgen. An Janukowitschs Vereidigung nahmen Staatsgäste aus über 100 Ländern teil, Nicht dabei war Regierungschefin Julia Timoschenko. Sie hatte die Stichwahl vom 7. Februar knapp gegen Janukowitsch verloren und ihm danach Wahlbetrug vorgeworfen. In der indischen Stadt Neu-Delhi sind die Außenminister Indiens und Pakistans zu Gesprächen zusammengekommen, den ersten seit den Anschlägen von Mumbai vor 15 Monaten. Themen sind unter anderem der Kampf gegen den Terrorismus und der Konflikt um die umstrittene Himalaya-Region Kaschmir.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Nur noch versteuerte ausländische Gelder sollen also in Schweizer Banken ruhen, sagt der Bundesrat. Fragt sich, wie das garantiert werden soll. Was für den Bankenplatz Schweiz als Ganzes genau ändert, fragen wir den Bankenexperten im Tagesgespräch um 13 Uhr. Fragen wirft auch das Sparprogramm des Bundes auf. Wir sagen, wo gespart wird und wem das wehtun wird. Wehtaten auch die Worte des Eishockeytrainers Ralf Krüger nach dem ehrenvollen Ausscheiden der Schweizer gestern.
Es ist schmerzhaft, dass es jetzt vorbeigeht nach so einem Einsatz, aber alle diese Spieler gehen als Gewinner aus dieses Turnier hinaus.
Und als Gewinner geht auch Ralf Krüger, nicht nur aus Vancouver, sondern auch als Coach. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht unverändert bei 6.688 Punkten. Der Euro wird zu einem Franken 46,36 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,850. Das Wetter. Zunächst ist es noch meist sonnig, im Laufe des Nachmittags ziehen aber von Westen immer mehr Wolken auf, gegen Abend setzt Regen ein. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad. In den Alpen bläst bis morgen früh Föhn mit Höchstwerten bis 15 Grad. Am Freitag fällt mit starkem Wind zeitweise Regen, die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend auf 700 Metern. Im Süden wird es am Nachmittag mit Nordföhn freundlicher. Am Samstag scheint zuerst die Sonne, dann ziehen Wolken auf. Am Sonntag fällt im Norden und im Süden und Westen, Regen. In den Föhnregionen scheint oft die Sonne. Die Temperaturen erreichen 8 bis 13 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Wie soll die Schweiz umgehen mit dem ausländischen Steuerfluchtgeld, das in unseren Banken liegt? Schweizer Banken sollen keine unversteuerten Gelder mehr aus dem Ausland annehmen, hat der Bundesrat heute bekräftigt. Das Fluchtgeld soll also weiß, heißt legal werden. Integrität sei nun das oberste Ziel. Doch wie will die Regierung dieses Ziel erreichen? Vieles bleibt offen. Pascal Krauthammer berichtet.
Diskretion war bis anhin angesagt auf dem Schweizer Bankenplatz. Ausländer konnten dem Bankgeheimnis sei Dank ihr unversteuertes Geld auf Schweizer Bankkonten platzieren. Die Schweizer Banken nahmen es an und verwalten darum heute Schwarzgeld in der Höhe von geschätzten 800 Milliarden Franken. Mit dieser Praxis der Schweizer Banken soll nun Schluss sein. Der Bundesrat bekräftigt, dass er unversteuertes Geld ablehne. Nun würden Maßnahmen geprüft, um die Steuerehrlichkeit der Bankkunden zu fördern. Wie genau er dies zu tun gedenke, darüber wollte sich Finanzminister Hans-Rudolf Merz an der zurzeit laufenden Medienkonferenz nicht äußern. Diese Frage müsse mit den verschiedenen Ländern verschieden gelöst werden.
Es hätte zum Beispiel keinen Sinn zu sagen, wir wollen die Selbstdeklaration als die Maßnahme. Nein, das hat keinen Sinn. Wenn unser Partner das nicht will, hat es auch keinen Sinn, darüber nachzudenken, in Bezug auf das Land X oder Y.
Mit dieser offenen Verhandlungsstrategie vermeidet der Bundesrat das Bekenntnis zu einer umfassenden Weißgeldstrategie, wonach ausländische Kunden ihre Steuerehrlichkeit in Zukunft mit Steuerbelegen beweisen müssten. Dieses weitergehende Modell einer Weißgeldstrategie wendet bereits Liechtenstein an, dies im Verhältnis zu England. Stattdessen hat der Bundesrat das Finanzdepartement angewiesen,
mit wichtigen Ländern und allenfalls eben auch mit der EU die Vereinbarung einer Abgeltungssteuer und oder von Amnestielösungen und oder von anderen Varianten anzustreben.
Der Bundesrat will bei Steuerdelikten zwar mit dem Ausland zusammenarbeiten und die OECD-Standards im Steuerbereich umsetzen, den automatischen Informationsaustausch lehnt der Gesamtbundesrat aber ab, den gläsernen Bürger will die Regierung nicht. Die Banken, die den automatischen Informationsaustausch stets abgelehnt haben, dürfen bis auf Weiteres also aufatmen. Was den verbesserten Marktzutritt innerhalb der EU betrifft, hat der Bundesrat einen Entschluss gefasst, den insbesondere die Versicherungsbranche Branche vorerst enttäuschen wird. Diese wollte schnellstmöglichst Verhandlungen mit der EU über ein Dienstleistungsabkommen, dies um am lukrativen europäischen Pensionskassengeschäft teilnehmen zu können. Doch ein umfassendes Dienstleistungsabkommen mit der EU hat der Bundesrat verworfen. Zwischen der EU und der Schweiz gäbe es da zu unterschiedliche Interessen. Viele Journalisten staunten während der Medienkonferenz über diese mageren neuen Informationen zur Frage, wie es weitergehen soll mit dem Finanzplatz Schweiz. Doch Finanzminister Merz verteidigte sich umgehend.
Wer gibt schon seine Verhandlungspositionen von Anfang an preis?
In den Verhandlungen könnte sich so die eine oder andere Position noch verändern.
Pascal Krauthammer. Der Bundesrat will also den Ruf der Schweiz als Steuerfluchthafen wegbringen. Wenn man aber hört, was der Bundesrat zum Weg dahin sagt, bekommt man den Eindruck, fast alles sei offen. Oliver Washington, Sie haben die Medienkonferenz für uns verfolgt. Täuscht der Eindruck oder hat der Bundesrat nach wie vor keine klare Strategie?
Nun, der Bundesrat behauptet zwar, dass er eine klare Strategie habe, doch wirklich ersichtlich ist diese nicht, denn das, was wir heute gehört haben, das, was Finanzminister Merz heute erzählt hat, das hat er bereits im Dezember erzählt und das ist alles recht vage. Der Bundesrat bekräftigt, wir haben es gehört, zwar, dass er eben künftig keine unversteuerten Gelder mehr in der Schweiz will und er sagt auch, dass er eine sogenannte Deklarationspflicht prüfe, aber das sind alles eben recht vage Absichtserklärungen. Der Bundesrat macht sich Gedanken, er prüft und deshalb wird eben die klare Strategie nicht ersichtlich.
Der Bundesrat sagt auch, an oberster Stelle stehe Integrität, also korrektes Verhalten. Welche Konsequenzen hat dies?
Ja, auch das bleibt eben offen, weil der Bundesrat nicht klar sagt, wie er das erreichen will. Aber dieses Bekenntnis zur Integrität ist meines Erachtens die einzige kleine Nuance, die heute vielleicht für eine kleine Schlagzeile sorgt. Denn dieses Bekenntnis dürfte auch darauf hinweisen, dass im Bundesrat eine lebhafte Diskussion stattfand und dass eben der Gesamtbundesrat den eigenen Finanzminister korrigiert, überstimmt hat. Denn heute sagt, wie gesagt, der Gesamtbundesrat, dass diese Integrität das oberste strategische Ziel sei und dass der Bankenplatz keine unversteuerten Gelder mehr annehmen soll. Aber bis anhin hat eben Finanzminister Merz dies nicht als oberstes Ziel deklariert und hier hat sich der Bundesrat also ein wenig bewegt, ein klein wenig.
Und nun wird wieder geprüft und Arbeitsgruppen sind am Werk. Macht der Bundesrat hier wieder den gleichen Fehler, den man ihm lange vorwarf, nämlich zu lange zu warten?
Ich denke ja, der Bundesrat wartet zu lange zu, er zeigt keinen wirklichen Mut. Dahinter dürfte wohl der Druck der Banken stehen, denn sie wollen mit aller Kraft verhindern, dass sich eben die Schweiz weiter und auch schneller bewegt. Aber vielleicht dauert es einfach ein wenig, bis die Einsicht auch in der Schweiz definitiv durchgedrungen ist, dass eben die Welt mehr und mehr auf Transparenz setzt und dass die Schweiz sich in Zukunft wohl mehr und stärker bewegen wird müssen.
Sie haben die beiden Stichworte vorhin selbst gesagt, ziemlich mager. Dürfte sich das Ausland zufrieden geben mit dieser Strategie?
Ich denke nein. Der Bundesrat hat zwar über die grossen Probleme gesprochen, das sind die Altlasten, die unversteuerten Vermögen aus der Vergangenheit zum einen und dann eben das Bekenntnis, wie es in der Zukunft weitergehen soll, aber eben das, was der Bundesrat heute erzählt hat, das ist alles recht vage. Der Weg dahin bleibt offen und deshalb glaube ich auch nicht, dass sich das Ausland wirklich zufrieden geben wird.
Einschätzungen von Inlandredaktor Oliver Washington. Die Finanzplatzstrategie ist das eine Thema des Bundesrates diesen Morgen, das Sparprogramm ist das andere und es sind massive finanzielle Einschnitte, die der Bundesrat in den kommenden Jahren vorhat. Bis 2015 will er jedes Jahr bis zu 2,7 Milliarden Franken einsparen. Wo genau der Rotstift angesetzt werden soll, hat der Bundesrat jetzt festgelegt. Kein Departement wird verschont, aber einzelne Bereiche müssen besonders bluten. In einer ersten Phase vor allem der Verkehrsbereich, die Armee und die Landwirtschaft. Längerfristig muss die AHV riesige Opfer erbringen. Und noch einmal der Verkehr auf Straße und Schiene. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Der Bund will weniger ausgeben, deutlich weniger. Und vor allem der Verkehr soll dazu beitragen. Sowohl der private Verkehr auf der Straße wie auch der öffentliche Verkehr auf der Schiene müssen in den nächsten Jahren auf einiges verzichten. Und Bahnbenutzerinnen und Benutzer sowie Automobilistinnen und Automobilisten sollen erst noch mehr bezahlen. Konkret sollen in den nächsten 4 Jahren 175 regionale Bahnlinien keine Subventionen vom Bund mehr erhalten. Längerfristig möchte der Bund Bahnlinien, die keine genügende Auslastung erreichen, auf Bus umstellen. Geplante Investitionen für Sicherheitsmaßnahmen in Bahntunnels werden um mehrere Jahre aufgeschoben. Aber auch der Straßenverkehr muss große Opfer bringen. Für den Bundesrat steht fest, dass der geplante Ausbau des Nationalstraßennetzes nur in Frage kommt, wenn für den Bund dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Finanzminister Hans-Rudolf Merz.
Mehrbelastungen drohen natürlich vor allem in den Straßennetzen, im Nationalstraßennetz. Und dort muss der Mehraufwand an Betrieb und Unterhalt eben kompensiert werden.
Gleichzeitig soll der geplante Ausbau der Straßen durch eine Erhöhung des Benzinpreises um 3 bis 4 Rappen pro Liter finanziert werden. 300 Millionen Franken müssen auf diese Weise zusammenkommen, ansonsten gibt es keine zusätzlichen Straßen. Gleichzeitig sollen sowohl auf der Schiene wie auf der Straße die Benutzer noch stärker zur Kasse gebeten werden. Das Prinzip «Pay as you drive», zu Deutsch «Wer fährt, bezahlt», will der Bundesrat umsetzen. So erwägt er, pro gefahrenen Kilometer zusätzlich einen Rappen zu erheben. Das würde für einen berufstätigen Pendler zwischen Bern und Zürich rasch einmal 400 bis 500 Franken Zusatzkosten pro Jahr ausmachen. Ein Streichkonzert zeichnet sich in den nächsten Jahren auch bei der Landwirtschaft ab. Fast 65 Millionen weniger Bundesmittel stehen für sie zur Verfügung. Weitere 50 Millionen Franken soll die Armee beitragen. Verteidigungsminister Uli Maurer, der eigentlich eine zusätzliche 500 Millionen möchte, muss also stattdessen bei der Rüstung noch einmal Abstriche machen. Damit würden bewusst Fähigkeitslücken in den Bereichen Führung und Aufklärung in allen Lagen sowie bei der Mobilität der Armee in Kauf genommen, heißt es in den Unterlagen des Bundesrates. Viel zu reden geben werden schließlich die geplanten Sparmaßnahmen bei der AHV. Mit einer 12. Revision will der Bundesrat ganze 650 Millionen Franken für Rentnerinnen und Rentner streichen. Wie, sagt er noch nicht. Klar ist, dass zahlreiche Sparpläne des Bundesrates Gesetzesänderungen oder sogar eine Volksabstimmung bedingen. Über das riesige Sparpaket des Bundes wird also in den nächsten Monaten noch heftig gestritten werden.
Es war knapp, sehr knapp. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kämpfte gestern lange und erfolgreich gegen die Mannschaft der USA, ein Team voller NHL-Spieler. Am Schluss verloren die Schweizer und schieden an den Olympischen Spielen aus. Die Medien berichten vom besten Turnier der Schweizer Nationalmannschaft überhaupt. Und ausgerechnet jetzt tritt der Nationaltrainer zurück. Nach 13 Jahren verabschiedet sich Ralf Krüger. Sportredaktor Christoph Sterchi über den erfolgreichsten Schweizer Eishockey-Nationaltrainer aller Zeiten.
Gestern kurz nach dem Ausscheiden der Schweizer Nationalmannschaft, kurz nach dem letzten Spiel vom Nationaltrainer Ralf Krüger.
Der Plan war ja nie, dass es das letzte sein würde, oder? Der Plan war ganz sicherlich weiterzuspielen und es ist so, dass du eigentlich nie weißt, bis das Spiel vorbei ist, dass es das letzte ist. Die Realität trifft mich sicher erst in ein paar Tagen.
Jetzt ist es vorbei. Der ursprüngliche Plan war, dass er im Mai nach der Weltmeisterschaft aufhören würde. Sein Vertrag wäre dann ausgelaufen. Aber es gab noch ein Ultimatum, welches der neue Verbandspräsident Philipp Gedul gestellt und Krüger bis aufs Blut gekränkt hatte. Wenn die Schweiz an den Olympischen Spielen den Viertelfinalen nicht erreichen würde, sagte der Präsident im Sommer, dann würde Krüger entlassen. Solche Drohungen akzeptiert ein Ralf Krüger nicht. Er, der die Schweizer Nationalmannschaft aus dem eishockeytechnischen Niemandsland in die besten 8 Nationen geführt hat, er zog die Notbremse und gab seinen frühzeitigen Rücktritt auf Ende der Olympischen Spiele bekannt. Typisch Krüger, smart, sagt man dem hier in Kanada, im Heimatland Krügers. So konnte er einer vermeintlichen Entlassung zuvorkommen. Und jetzt geht er auf dem Höhepunkt. Gerissen und schlau war er immer während seiner 13-jährigen Amtszeit, auch neben dem Eis. Kein anderer Nationaltrainer verkaufte sich so gut wie Krüger. Er lächelte in die Kameras, er hielt Vorträge, er schrieb ein Motivationsbuch und er war der bestverdienende Schweizer Nationaltrainer aller Zeiten. 700'000 Franken pro Jahr soll er verdient haben. Aber vor allem war und ist Ralf Krüger ein hervorragender Coach. Einer, der mit seinen Aufgeboten oft Kopfschütteln ausgelöst, mit den aufgebotenen Spielern aber meistens Erfolg hatte. Krügers Chef, Sportdirektor Peter Lütti, sagt:
Er hat über die 13 Jahre einen hervorragenden Job gemacht. Er hat uns etabliert auf einem super 7. World-Ranking-Platz. das Turnier hat jetzt nochmal gezeigt, dass die Mannschaft alles gegeben hat, auch für den Ralf alles gegeben hat. Und ich denke, jetzt ist es gut so.
Gut so, sagt auch Ralf Krüger.
Ich finde, es ist reif. Es ist ein guter Zeitpunkt. Und ganz sicherlich haben wir jetzt eine sehr würdige Endphase zusammen gehabt für so eine tolle Nationalmannschaftszeit.
Über seine Zukunft will sich Krüger nicht äußern. Nur so viel, er will weiterhin in der Schweiz wohnen bleiben.
Frischluft statt Zigarettenqualm. Ab Mai ist das Rauchen in den meisten Restaurants und Bars in der ganzen Schweiz verboten. Und in vielen Kantonen gelten bereits heute mehr oder weniger strikte Rauchverbote. Nun regt sich Widerstand. Wirte sollen wieder frei entscheiden können, ob und wo in ihrer Beiz geraucht werden darf. Das fordert eine Initiative, die heute lanciert wird. Salvador Atasoy ging der Frage nach, ob sich da nun eine Art Kulturkampf zwischen Rauchern und Nichtrauchern anbahnt.
Es ist Essenszeit in der Berner Altstadt. Wer jetzt noch eine rauchen will, der muss nach draußen gehen. In der Nähe des Bundeshauses steht Timo. In der einen Hand hält er ein Glas, in der anderen die Zigarette. Die Toleranz der Nichtraucher habe in den vergangenen Monaten abgenommen, beschwert er sich.
Ja, auch schon auf dem Bahnhof, auf dem Perron oben habe ich es erlebt. Obwohl es einige Raucher hat, die am Morgen dort aber noch ihre Zigarette rauchen. Aber du merkst es, wenn wirklich Nichtraucher kommen, dann machen sie einen grösseren Bocken.
Ähnlich klingt es ein paar Straßen weiter bei Goran und Patrick. Beide rauchen und beide beklagen sich.
Kommst du vor, wenn du
Aussetzungen? Ja,
was läuft mit dir? Ehrlich.
In der Nähe des Bahnhofplatzes lehnt Janina an der Mauer eines Restaurants. In der Hand hält die junge Frau lässig eine Zigarette. Das Gesamtschweizer Rauchverbot ab 1. Mai sei erst der Anfang einer neuen Welle von Restriktionen, meint Janina. Bald könnte es aussehen wie in Kanada. Dort habe sie eine Zeit lang gelebt.
In Toronto ist es so, dass du 3 Meter von jedem Gebäude musst Abstand haben, bevor du eine Zigarette rauchst. Und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, es geht jetzt auch langsam so ein bisschen in die Richtung. Also wer weiß, was noch auskommt.
Was man in Bern auf den Straßen hört, bestätigt auch der deutsche Kulturwissenschaftler Klaus-Marco Dieterich. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Rauchverboten in Europa und den Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die Regeln, das zeigen Länder wie Deutschland, die in Sachen Rauchverbot bereits weiter sind, würden auch in der Schweiz weiter verschärft.
Die Segmentierung nach Rauchern und Nichtrauchern wird sich immer weiter auf die Schiene verlagern, sozusagen Räume auszuweisen, in denen geraucht werden darf.
Musste man sich früher fragen, was verboten war, lautet die Frage heute, was ist eigentlich noch erlaubt? Das habe auch Auswirkungen auf die Toleranz und den Zusammenhalt der Gesellschaft, sagt Dieterich.
Es finden tatsächlich mehr Solidarisierungen untereinander statt. Die Fronten verhärten sich. Es ist immer weniger wirklich erwünscht, im Beisein von Nichtrauchern eben zu rauchen.
Wer die Entwicklung in Europa verfolge, der könne nach ersten Rauchverboten 3 Phasen beobachten.
Das ist eigentlich ein sehr typischer Verlauf, wenn man das vergleicht mit ähnlichen Reglementierungsmaßnahmen in anderen Ländern. Dass es regelrecht erstmal so eine Schockphase gibt. Und auf diese erste Phase folgt dann so eine Protestphase, dass man das nicht einsieht.
Und nun folge Phase 3. In der Schweiz würden sich Interessensgemeinschaften bilden und Petitionen lanciert, sagt Kulturwissenschaftler Dieterich. Dazu passe auch die Ankündigung einer raucherfreundlichen Initiative, wie sie heute in Bern vorgestellt wurde. Solche Aktionen würden in den kommenden Monaten noch zunehmen. Janina in Bern auf dem Bahnhofplatz freut sich, dass sich Widerstand regt. Dazu beigetragen habe auch die fehlende Toleranz.
Also man wird immer wie untoleranter gegenüber den Rauchern. Also es mag ja sein, dass es Leute stört. Also ich tue den Leuten auch nicht direkt ins Gesicht blasen. Auf das tue ich auch Rücksicht nehmen.
Eine Frage der Toleranz und der Rücksicht, die Raucher-Nichtraucher-Debatte im Bericht von Salvador Atasoy. Indien und Pakistan. Das Misstrauen zwischen den beiden Ländern sitzt tief. Das Verhältnis ist seit Jahrzehnten stark belastet. Heute nehmen die beiden Nachbarstaaten nun ihre Friedensgespräche wieder auf, nachdem man die Beziehungen abgebrochen hatte nach dem Terroranschlag in Mumbai vor über einem Jahr. Doch Verhandlungen alleine reichen nicht, um Inder und Pakistani wieder einander anzunähern. zu tief sitzen Misstrauen und sogar Hass, der bereits den Kindern in der Schule mitgegeben wird, wie Karin Wenger in der pakistanischen Stadt Lahore bei einem Schulbesuch feststellen konnte.
Auf dem Schulhof der Lahore Grammar School spielen Schülerinnen Cricket. Der Sport ist ein nicht mehr wegzudenkendes Überbleibsel aus der englischen Kolonialzeit und wird sowohl in Pakistan als auch in Indien mit Leidenschaft gespielt. Leidenschaftlich feindlich sind auch heute noch die Beziehungen zwischen Pakistan und seinem großen Nachbar Indien.
Indians are sort of like the enemy, so because they oppress the Muslims in this.
Alles, was sie wisse, sei, dass Indien Pakistans Feind sei, weil Indien die Muslime unterdrücke, sagt eine 17-jährige Schülerin der Lahore Grammar School. Keines der Schulmädchen hier hat jemals einen Fuß auf indischen Boden gesetzt. Und das, obwohl Lahore nur wenige Minuten von der indischen Grenze entfernt liegt. Geschichtsklitterung, Intoleranz und Hass auf den Nachbar werde durch die Schulbücher regelrecht in die Köpfe der jungen Pakistaner gehämmert, sagt die Soziologin Rubina Saigol, die in ihrer Doktorarbeit pakistanische Schulbücher analysiert hat.
So it's like the inherently evil and wicked Hindu.
Hinduisten würden immer als teuflisch dargestellt oder wie in einem Schulbuch der 5. Klasse steht, wir Pakistaner beten in Moscheen, die sauber sind. Die Hinduisten jedoch beten in schmutzigen, kleinen Tempeln. Inder werden dabei kollektiv mit Hinduisten gleichgesetzt und das, obwohl Indien eine muslimische Bevölkerung hat, die fast so groß ist wie jene in Pakistan. Auch in Indien gab es Versuche, die Geschichtsbücher umzuschreiben und Hass gegen Muslime zu schüren, vor allem unter der Regierung der rechtsnationalen BJP. Diese Versuche sind jedoch kläglich gescheitert.
In India, you see, there are a lot of intellectuals, a lot of historians and all who immediately contested it.
In Indien hätten sich Intellektuelle und Historiker gegen diese Geschichtsklitterung erfolgreich gewehrt. Das sei jedoch nur möglich, weil Indien eine funktionierende Demokratie sei, nicht wie Pakistan, sagt Saigol. Pakistan und Indien haben 3 Kriege gegeneinander geführt. Und nach jedem Krieg sei mehr Hass in die Schulbücher eingeflossen.
Post 1971, when the army is defeated so badly.
Vor allem nach dem Krieg 1971, als Bangladesch von Pakistan wegbrach, habe die Glorifizierung der eigenen Armee in den Schulbüchern stark zugenommen, sagt Saigol. Und das, obwohl die pakistanische Armee gerade in diesem Krieg eine niederschmetternde Niederlage gegen Indien erlitten hatte. Doch nicht nur Indien und die Hinduisten werden in den Schulbüchern verzerrt und negativ dargestellt, sondern auch alle anderen Religionsgruppen und Minoritäten. Das hat nach Meinung der Soziologin Saigol vor allem damit zu tun, dass Pakistan seine eigene Identität noch immer nicht gefunden habe.
A lot of it lies in Pakistan's struggle with its identity. Pakistan is still in search of an identity.
Nicht hinduistisch und anders als Indien zu sein, das sei der Gründungsmythos der muslimischen Republik Pakistan gewesen. Anders zu sein reiche jedoch nicht aus, um die Identität eines ganzen Landes zu erschaffen, glaubt Saigol. Und auch der Versuch, das Land durch seine Religion zu definieren, scheint in Anbetracht der zunehmenden Kämpfe im Land zu scheitern. Denn Pakistan ist zwar eine muslimische Republik, aber der Islam ist eben keine monolithische Religion, sondern umfasst diverse unterschiedliche Strömungen, die sich zum Teil genauso bekämpfen, wie es Katholiken und Protestanten vor wenigen Jahrhunderten noch in Europa getan hatten. Dass Pakistan die Heimat von unterschiedlichen religiösen, sprachlichen und ethnischen Gruppierungen ist, wird in den Schulbüchern totgeschwiegen. Stattdessen lernen die Kinder vom Dschihad, dem Heiligen Krieg, und sie lesen von Pakistans Helden und Märtyrern. Mohammed Iqbal, der heute als pakistanischer Nationaldichter verehrt wird, würde sich wohl im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass von seinem Werk nur die glorreichen Gedichte über Schlachten vergangener muslimischer Herrscher in den Schulen gelesen werden. Unsere Religion lehrt uns nicht Hass und auch nicht, dass wir gegeneinander kämpfen sollen, wird Iqbal in diesem Lied zitiert. Dieser Teil von Iqbals Botschaft scheinen die pakistanischen Lehrmeister ganz und gar vergessen zu wollen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.